Aber ich lese mit uns den Psalm 146. Halleluja, lobe den Herrn, meine Seele. Ich will den Herrn loben, solange ich lebe, und meinem Gott Lob singen, solange ich bin. Verlasst euch nicht auf Fürsten, auf ein Menschenkind, bei dem keine Rettung ist. Fährt sein Geist aus, wird er wieder zur Erde. An dem Tag ist's aus mit allen seinen Plänen. Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, dessen Hoffnung ruht auf dem Herrn, seinem Gott. Er hat Himmel und Erde gemacht, das Meer und alles, was darinnen ist. Er bewahrt Treue auf ewig. Er verschafft den Unterdrückten Recht und gibt den Hungrigen Brot. Der Herr löst die Gebundenen. Der Herr macht die Blinden sehend. Der Herr richtet die Elenden auf. Der Herr liebt die Gerechten. Der Herr behütet den Fremdling. Er erhält Waisen und Witwen. Aber die Gottlosen lässt er verkehrte Wege gehen. Der Herr wird herrschen in Ewigkeit. Dein Gott, o Zion, von Geschlecht zu Geschlecht. Halleluja. Ich möchte nur auf einen Aspekt aus dem Psalm einfach ganz kurz eingehen. Es geht um die Frage, wo suchen wir unsere Hilfe? Vor diese Wahl stellt uns eigentlich der Psalm. Es ist eine Entscheidung, die wir immer wieder auch fällen müssen. Suchen wir die Hilfe bei Menschen, die uns nicht retten können? Suchen wir die Hilfe bei unseren eigenen grossartigen Plänen, die heute da sind und morgen schon nicht mehr gelten? Oder suchen wir Hilfe bei unserem Herr? Wer das macht, ist glückselig. Und das ist eine Hilfe, die nie vergehen wird, die in alle Ewigkeit hebt. Wir werden noch zwei Lieder singen vor der Predigt. Zuerst Lied 161, Jesus, welch ein Freund, und dann noch das Lied 282, wie ein Hirsch. Also das 161 und dann das 282. Und dann wäre Sonntagsschule und wir hören die Predigt.
Wie gut ist es, immer wieder sich solche Wahrheiten bewusst zu machen, wie Yves sie gelesen hat aus Psalm 146, nämlich, dass es nur eine Frage der Zeit ist und dann fährt der Geist aus unserem Körper, aus diesem Leben und ab sofort sind alle irdischen Pläne beendet. Wie gut ist es, in dieser Perspektive zu leben und sich immer wieder zu überlegen, welche Portion meiner Zeit setze ich ein für meinen Leib und welche Portion brauche ich für meinen Geist, das, was ewig bleiben wird. Ja, ich möchte lernen, mehr aus dieser Perspektive zu leben. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du der lebendige Herr und Gott bist. Wir danken dir, Herr, dass durch dich alles gemacht wurde, was gemacht wurde. Wir selber, der Mensch, wurde geschaffen durch dich, durch das lebendige Wort Gottes. Und du hast ihn geschaffen als eine ewige Seele, als eine ewige Existenz. Und du hast alles daran gegeben, um diesen Menschen, der abgefallen ist von dir, der dem Feind Gottes sich zugewandt hat und das über Generationen bis zum heutigen Tag dahinschleppt, diese Dramatik und diese Tragik, dass dieser Mensch zu dir zurückkehren kann. Du hast selber ihre Schuld auf dich genommen, damit wir frei ausgehen können. Wir danken dir, du treuer Herr. Und ich bitte dich jetzt, Herr, für die Predigt, dass du Gnade gibst, durchzukommen und zu verstehen ein bisschen mehr. Du weißt, wie die große Schwierigkeit, die besteht in dieser Beschäftigung mit der allerschlimmsten Zeit, die sein wird, je gewesen ist auf dieser Erde. Und doch zeigt es uns, wie ernst wir Gott nehmen sollen. Sein Reden nehmen sollen, Siehe, ich habe es euch vorhergesagt. Herr, lass uns dein Wort ernst nehmen. Amen. Ja, wir möchten ja diesen Abschnitt noch zu Ende führen. Im Rahmen der Ölbergrede des Herrn sind wir in Matthäus 24. Und dort in Matthäus 24 sind wir beim Abschnitt, der die zweite Hälfte behandelt, dieser letzten 7 Jahre. Eben dieser aller tragischsten, dramatischsten Zeit, die je war und je sein wird auf dieser Erde. Und zwar für die ganze Weltbevölkerung wird das zutreffen, aber ganz besonders für Israel, für das Volk Gottes, mit dem Gott einen ganz bestimmten Weg und Ziel hat. Und er wird zu seinem Ziel kommen mit seinem Volk. Aber wehe, wehe, wehe dem Volk, wenn sie nur jetzt schon ihren Messias und Erlöser erkennen könnten, denjenigen, den sie durchbohrt haben, anstatt ihn anzunehmen als ihren Messias, als der Erlöser, den Gott ihnen geschickt hat, wenn sie ihn doch nur heute schon erkennen könnten. Ja, es fällt mir wirklich nicht einfach, über diese Zeit wieder die Bibelstellen zusammenzutragen, und es ist erschütternd zu realisieren, wie groß das Volumen ist der Propheten, die über diese Zeit geschrieben haben, und zwar über die letzte Phase dieser Zeit, wie viel Volumen darüber geschrieben und zur Warnung Israels, aber auch zur Warnung uns, das Wort Gottes wirklich ernst zu nehmen. Wir können nicht damit spielen, uns darüber stellen und viel wissen und so weiter, aber nicht darunter stellen und sagen, Herr, du hast in allem Recht. Ich will mich ganz unter dein Wort stellen und beugen und du wirst alles ausführen, wie du es gesagt hast. Matthäus 24, ich lese einfach die Verse noch einmal, dass wir den Zusammenhang haben, 15 bis 28. Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch den Propheten Daniel geredet wurde, an heiliger Stätte stehen seht, wer es liest, der achte darauf, dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist. Wer auf dem Dach ist, der steige nicht hinab, um etwas aus seinem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, der kehre nicht zurück, um seine Kleider zu holen. Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen. Bittet aber, dass eure Flucht nicht im Winter noch am Sabbat geschieht. Denn dann wird eine große Drangsal sein, wie von Anfang der Welt an bis jetzt keine gewesen ist und auch keine mehr kommen wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden. Das heißt, es würde kein Mensch überleben und in das messianische tausendjährige Reich eingehen können. Wenn Gott die Tage nicht begrenzt hätte auf 1260 Tage, 3,5 Jahre, die zweite Hälfte der Trübsal. Wenn dann jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist der Christus. Oder dort, so glaubt es nicht. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Siehe, ich habe es euch vorausgesagt. Wenn sie nun zu euch sagen werden, siehe, er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus. Siehe, er ist in den Kammern. So glaubt es nicht. Denn wie der Blitz vom Osten ausfährt und bis zum Westen scheint, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Denn wo das Aas ist, da sammeln sich die Geier. Die zweite Hälfte der Trübsal, das sind ja die, ist die 70. Jahrwoche, diese letzten, der 70. Jahrwoche, die zweite Hälfte, also diese 3,5 Jahre. Die Ermahnung in diesem Text geht primär an den gläubigen Überrest, der dann zumal auf der Erde sein wird. Ich bin fest überzeugt aus dem, was die Bibel uns sagt, dass die Braut Jesu, die Gemeinde Jesu, nicht mehr zu diesem Zeitpunkt auf der Erde sein wird, dass, weil die Entrückung vorher sein wird. Der euch errettet vor dem kommenden Zorn. Wir dürfen uns auf viele Bibelstellen verlassen, dass es so sein wird. Die Gemeinde wird entrückt, bevor diese schrecklichsten letzten 7 Jahre anbrechen werden, weil es der Zorn Gottes über die Welt ist. Warum sollte Gott seinen Zorn auch mit über die Braut Jesu ausgießen? Hier ist der gläubige Überrest angesprochen, der Juden. Weil wir wissen ja, Gottes Fokus in den letzten 7 Jahren geht wieder ganz auf sein Volk. Die ganze Welt wird gerichtet und unter den Zorn Gottes kommen. Aber sein Fokus ist hundertprozentig auf sein Volk Israel gewendet. Die Zeiten der Heiden gehen zu Ende und das Volk Israel ist wieder ganz im Zentrum von Gottes Heilswirken. Darum ist hier der gläubige Überrest aus Israel angesprochen. Damit meinen wir ja einerseits diejenigen Juden, die zum Glauben an den Messias kommen werden. Und das werden viele, viele sein in der Trübsalszeit. Nebst auch aus allen Nationen. Viele werden zum Glauben kommen, gerade durch das Wirken, durch das Predigen und Rufen zum Glauben durch die 144.000 gläubigen Juden, die der Herr berufen wird, gemäß Offenbarung 7. Die Christusgläubigen sind gemeint, aber auch einfach die gottesfürchtigen Juden. Darunter meinen wir Juden, die an ihrem Gott Jahwe festhalten werden. Das wird sich darin zeigen, dass sie den Bund, den Vertrag, den Israel mit dem Antichristen als Beginn der Trübsalzeit schließen wird. Das wird den Beginn markieren, der Trübsalzeit. Sie lehnen diesen Bund vehement ab. Jesaja nennt es den Bund mit dem Tod. Sie gehen einen Bund mit dem Tod ein und meinen, sie würden bewahrt vor dem Tod. Was für eine Dummheit. So spricht Gott durch den Propheten Jesaja. Aber diese gottesfürchtigen Juden lehnen diesen Bund entschieden ab. Sie haben Jesus Christus noch nicht als ihren Messias und Retter erkannt. Und trotzdem werden sie das Neue Testament kennen und es lesen. Sehr aufmerksam lesen, weil sie wollen herausfinden, was betrifft uns. Worauf müssen wir achten? Und hier ist ein solcher Abschnitt, der genau an sie gerichtet ist. Wohl ihnen, wenn sie das beachten. Wer es liest, der achte darauf. Es wird betont. So wie die erste Hälfte der Trübsal eben mit dem Bundesschluss beginnt, ein definierter Beginn, so hat die zweite Hälfte einen definierten Anfang. Es beginnt mit diesem Bruch des Vertrages durch den Antichristen, wo er eben als Resultat davon diese Gräueltat begeht. Und sein eigenes Bild im heiligsten Ort der Juden, im Tempel, der wieder da sein wird, aufstellt und sich selber als Gott erklärt. Dieser Gräuel der Verwüstung, er verwüstet das Heiligtum mit seiner Gegenwart, mit seinem okkulten, dämonischen Anbetung, die er sich gewähren lässt von allen Menschen. Und wehe, die Menschen weigern sich dazu. Und das wird das ultimative Zeichen für die gottesfürchtigen Juden sein, sofort zu fliehen, alles liegen und stehen zu lassen, kein Zurückkehren. Es wird bei Lukas verglichen mit der Frau Lots. als sie aus Sodom fliehen sollten. Und die Engel mussten sie richtig gehen, herausziehen. Und sie sagten ihnen, schaut nicht zurück. Und das Feuer und Schwefel fiel, aber die Frau Lot, sie schaute zurück. Und sie wurde zu einer steinernen Säule. Das ist ganz ähnlich hier, die Dringlichkeit. Lasst alles liegen und flieht, flieht auf die Berge. Wir werden sehen, wie wichtig das ist, dass wir auch verstehen, wo das sein wird. Gerade auch, um eben den letzten Vers zu verstehen. Und das echte Zeichen, dann wird ja so viel von der Verführung gesprochen, das wird der Höhepunkt der Bosheit, der Gesetzlosigkeit, das Geheimnis der Gesetzlosigkeit erreicht seinen Höhepunkt in dieser Zeit. Und die Verführungskraft wird massiv und stark sein. Und der Antichrist und der falsche Prophet werden versuchen, die Menschen anzulocken und für die Anbetung ihr selbst zu gewinnen. Und sie werden eben sagen, hier ist der Messias, wir sind der Messias. Kommt her, da ist der Erlöser. Weil er sich ja als falscher Messias, der Antichristus, versucht, die Rolle des Christus zu spielen. Und das wird ihm so fies gelingen, dass er die allermeisten Menschen verführen wird dazu. Aber das echte Zeichen, dass der Messias tatsächlich wiederkommt, und ich kann euch sagen, die Atmosphäre wird so sein, die Menschen flehen, sehnen sich nach einer Veränderung. Es wird ein so gewaltiger weltweiter Krieg sein, eine Zerstörung, ein Sterben, ein Morden. Die Menschen sehnen sich nach dem Erlöser. Und da kann man sehr schnell verführt werden, wenn ein Falscher kommt. Und darum betont der Herr, was das Zeichen sein wird des Messias, des Sohnes des Menschen am Himmel. Es wird auf der ganzen Welt sofort sichtbar sein, wenn er kommt. Wie ein Blitz rund um die Erde geht. Blitz ist das Bild für Pfeile auch. Für den Pfeil Gottes. Und jeder wird sofort realisieren, Gott selber in der Person Jesu Christi kommt zurück auf die Erde. Und eben ein Kapitel, wir haben es letztes Mal angetönt, das sehr, sehr eindrücklich für meine Begriffe und poetisch darstellt, ist Habakkuk 3, aus dem kleinen Propheten Habakkuk, sein Kapitel 3. Es ist so wichtig, wir haben so wenig Zeit, und doch muss ich einfach heute einiges an prophetischen Bibelstellen erwähnen und kurz lesen, sonst hat man den Zusammenhang nicht mit dem ganzen Geschehen, das da sein wird. Es ist so wichtig, Habakkuk 3, weil es so einen klaren Hinweis gibt, wo das ganze Endspiel stattfinden wird. Denn dieser letzte gewaltige Krieg, wo sich die allermeisten Völker gegen Israel wenden, gegen die geflohenen Juden, den geflohenen Überrest dort in der Wüste, im heutigen Jordanien, wissen wir, wird es sein. Im Bereich vom heutigen Petra, in dieser Felsenfestung. Die ganze Welt wird sich der größte Teil hinter den Antichristen stellen, um die definitive Auslöschung Israels zu bewerkstelligen. Und gerade hier finden wir diesen starken Hinweis. Habakkuk 3, Vers 3. Gott kommt, beginnt das. Gott kommt. Und zwar nachdem sein Volk vorher ihn flehentlich darum gebeten hat. Gott kommt von Teman her. Und der Heilige vom Berg Paran. Das sind Gebiete im Gebirge Seir und da gegenüberliegend vom Arava-Graben liegt die Gebirgskette Paran. Das ist genau dieser Ort, wo wir all diese Hinweise finden, dass dort das Zentrum des Gesehens sein wird. Und dann diese herrliche Schilderung. Gott kommt, lest, seine Pracht bedeckt den Himmel. Und die Erde ist voll von seinem Ruhm. Ein Glanz entsteht, wie Licht. Strahlen gehen aus seiner Hand hervor. Und dort ist seine Kraft verborgen. Und er kommt eben als Richter. Vor ihm hergeht die Pest und die Fieberseuche folgt ihm auf dem Fuß. Er bleibt stehen, er misst die Erde, er sieht hin und die Heidenvölker erschrecken. Es zerbersten die uralten Berge. Es sinken die Hügel aus der Vorzeit. Er wandelt auf ewigen Pfaden. Und so weiter, ich lese weiter wegen der Zeit. Vers 10. Wenn die Berge dich sehen, erzittern sie. Ein Platzregen flutet einher. Der Ozean lässt seine Stimme hören. Hoch gehen seine Wellen. Sonne und Mond treten in ihre Wohnungen. Wir wissen, dass dann eine gewaltige Finsternis sein wird. Bei seiner Wiederkunft, auch in Matthäus 24, wird es sogleich erwähnt. Beim Leuchten deiner fliegenden Pfeile, in Matthäus haben wir von Blitz geredet, ich bin sicher, es ist genau das Gleiche gemeint, beim Glanz deines blitzenden Speers. Und dann schreitet er auf der Erde. Dann stehen die Füße des Messias, des Königs aller Könige, des Richters über diese Erde, über alle Bosheit und Ungerechtigkeit. Dann schreiten sie auf dieser Erde. Im Grimm schreitest du über die Erde. Im Zorn zertrischst du die Heidenvölker. Und jetzt wird gesagt, warum er überhaupt kommt. Es gibt viele Gründe, aber das ist einer der Hauptgründe. Du ziehst aus zur Rettung deines Volkes. Zum Heil mit deinem Gesalbten oder in Gestalt deines Messias, könnten wir übersetzen. Du zerschmetterst das Haupt vom Haus des Gesetzlosen. Entblößt die Grundmauern und so weiter. Wir wissen, der Gesetzlose ist niemand anders als der Antichrist persönlich. Und er wird der Erste sein, den der Herr mit dem Hauch seines Mundes verderben wird. Wir erhalten in diesem Kapitel sehr viele Details, wie es sein wird, wenn Christus zurückkehrt. Und seine Wiederkunft, sie markiert das Ende der Trübsalszeit, beziehungsweise der 70. Jahrwoche, beziehungsweise des jetzigen Zeitalters, wird damit beendet sein. Wir wollen uns kurz vergegenwärtigen, welche Ziele hat Gott mit diesen schrecklichen letzten 7 Jahren? Welche Ziele hat er? Welche Auswirkungen werden sie haben, diese letzten 7 Jahre? Ich möchte 3 Punkte erwähnen. Der dritte hat dann sehr viel zu tun mit unserem Abschnitt und eben mit dem Volk der Juden, dem Volk Israel. Aber zuerst zum ersten Punkt. Wie ja seit Jahrhunderten durch die Bibel vorausgesagt wurde. Durch alle Jahrhunderte haben die Menschen die Bibel und können sie lesen. Und dort steht es drin. Und es wird durch das Wort Gottes vorausgesagt, dass die Bosheit unter den Menschen, die ist getriggert von Satan, auch das wissen wir. Diese Bosheit und die Rebellion gegen Gott wird bis ans Ende dieses Zeitalters weiter zunehmen und zunehmen und am Schluss ihren Höhepunkt erreichen. Nicht das Gutsein der Menschen und der Friede der Menschen und menschliche Gerechtigkeit nimmt zu. Das ist eine blatante Lüge. Die Bosheit der Menschheit nimmt zu und zu und zu. Und ebenfalls seit vielen Jahrhunderten warnt Gott die Menschen eindringlich vor dieser Zeit, vor dem kommenden Zorngericht Gottes, das über alle Bosheit und über alle Sünder kommen wird, die nicht Buße getan haben, die sich nicht bekehrt haben, zurück zu Gott, dem Schöpfer. Aber nun ist es so, die Menschen leben in einem Irrtum. Sie denken, wir merken nichts von Gott, von all diesem Gericht, das kommen wird. Wir merken ja nichts davon. Tatsache ist, Gott ist sehr, sehr geduldig. Sehr, sehr geduldig. Er ist barmherzig und gnädig in seinem innersten Wesen. Und er sagt zum Beispiel in Hesekiel, so wahr ich lebe, spricht Gott, der Herr, ich habe kein Gefallen am Verderben des Sünders, sondern daran, dass er umkehren würde von seinem Weg und dass er lebe. Und dann ruft er durch den Propheten, kehrt um von euren bösen Wegen. Oder eine Stelle möchte ich dazu lesen aus Apostelgeschichte, aus der Predigt von Paulus an die Menschen in Athen, an diese hochgebildeten, hoch eingebildeten Menschen in Athen, hat er zu ihnen gesprochen und ihnen das Evangelium Jesu Christi gebracht. Und er sagt, Apostelgeschichte 17, Vers 30 und 31, nun hat zwar Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen, bis durch all die Jahrtausende, bis Christus kam und für uns gestorben ist. Gott hat über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen. Und dann kommt dieses jetzt aber. Jetzt aber. Gebietet er allen Menschen, überall, nicht nur irgendwie den Juden oder irgendwie Leuten, die an Religion interessiert sind. Nein, er gebietet, Gott gebietet allen Menschen, überall, Buße zu tun. Das heißt, umzukehren, sich zu bekehren, sich unter Gott unterzuordnen, sich ihm zu unterwerfen, ihre Sünden zu bekennen. Das bedeutet alles dieses Wort Buße zu tun, weil er einen Tag festgesetzt hat. Das steht seit 2000 Jahren in der Bibel. Dass Gott einen Tag festgesetzt hat. Puh, 2000 Jahre vergangen, das kommt doch nie. Warum sollten wir dem glauben? Weil Gott so geduldig und gnädig ist und nicht will, dass jemand verloren geht. Aber es kommt der Tag. Gott hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis, die ganze Erde bedeutet das, in Gerechtigkeit richten wird. Durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und den er für alle beglaubigte, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Wir wissen, welcher Mann das ist. Es gibt einen Tag, wo Christus kommt und dieses Gericht ausführen wird, das so schrecklich ist, wo die Menschen, wenn sie es jetzt lesen, sich auflehnen. Warum ist Gott so schrecklich? Weil er die Sünde hasst. Und weil er die ganze Sünde auf sich selbst genommen hat und dafür den schrecklichsten Tod selber gestorben ist, damit wir gerettet werden könnten, wenn wir denn auf ihn hören und Buße tun und unser ganzes Leben ihm zur Verfügung stehen. Versteht ihr? Jesus klopft an, klopft an. Er klopft an. Noch immer klopft er an. Aber die Zeit des Gerichtes, seiner Rache gegenüber aller Bosheit, gegenüber allen unbußfertigen Sünden. Sie wird kommen. Sie wird kommen. Siehe, ich habe es euch vorhergesagt, sagt der Herr. Wir sind beim ersten Ziel, das Gott mit der Trübsalzeit hat. Und das erste Ziel der Trübsal besteht darin, alle Bosheit auf dieser Erde ein Ende zu machen. Alles Böse zu beseitigen. Er, Gott, der Allmächtige, nimmt Rache wegen den bis zum Himmel aufgetürmten Sünden der Menschen, die nicht sein Rettungsangebot annehmen, sondern es mit Hohn und Spott ablehnen. Gott wird Rache nehmen. Da könnten wir schier unzählige Stellen aus den Propheten dazu lesen, die so schier unfassbar sind. Die Zeit reicht nicht dazu. Das zweite Ziel, das Gott mit dieser schrecklichen Zeit der Trübsal hat, ist eben, genau, es hat allein mit seiner Güte und Gnade zu tun. Es ist eine weltweite Erweckung zu bewirken. Denn die Menschen werden auch in der schlimmsten Zeit der Menschheitsgeschichte Gelegenheit haben und die Gelegenheit auch wahrnehmen, zum Glauben zu kommen an den Sohn Gottes und Erlöser Jesus Christus. Was für ein Zeugnis davon haben wir in der Offenbarung 7, wo eine unzählbare Schar vor dem Thron Gottes gesehen wird von Apostel Johannes in der Vision von der Offenbarung. Wie sie Gott anbeten und er erfährt, dass es diese sind, die zum Glauben gefunden haben in der Trübsalzeit. Was passierte mit ihnen? Warum sind sie vor dem Thron Gottes schon in der Ewigkeit? Weil sie alle umgebracht wurden vom Antichristus. Wie der Herr gesagt hat über die erste Hälfte der Trübsal, Matthäus 24, Vers 9. Und man wird euch der Drangsal preisgeben und euch töten. Ihr werdet gehasst sein um meines Namens willen. Das ist das zweite Ziel Gottes. Es wird eine gewaltige Ernte von Menschen, die das Heil in Christus annehmen, wird es geben. Und dann kommen wir zum dritten Ziel, das Gott mit dieser schrecklichen Zeit hat. Und das fokussiert sich jetzt ganz auf unser Thema. Es geht um die Juden. Es geht um das Volk Israel. Und Daniel 12, 7 formuliert es so, es geht um die Zerschmetterung der Kraft des heiligen Volkes. Es geht um die Zerschlagung ihrer Rebellion gegen Gott, die Ablehnung des Herrn Jesus Christus, ihres Retters und Messias. Und erst, wenn dieser stolze Eigenwille des Volkes gebrochen ist, wird es zu der geistlichen Neugeburt kommen, durch das Erkennen des Messias Jesus Christus. Das nennt die Bibel die Drangsal Jakobs. Die Drangsal Jakobs, und es wird zu ihrem Besten sein. Sie werden endlich erkennen, dass den sie durchstochen haben, derjenige, er ist es. Er ist, Jesus Christus ist der von Gott gesandte Messias. Und es wird ein Weinen, ein bitteres Wehklagen über ihre Sünden geschehen. Dort im Moment, wo dann Christus zurückkehrt. Diese drei Ziele hat Gott mit diesem schrecklichen Zeit der Trübsal. Wie gesagt, beschreibt Habakkuk 3 die Wiederkunft des Messias auf die Erde und damit die Rettung des Überrestes seines Volkes sehr eindrücklich. Und auch sonst gibt uns die Bibel deutliche Hinweise, wo der Herr seine Füße auf die Erde setzen wird. Und das ist eben wichtig im Zusammenhang mit diesem Vers, denn wo das Aas ist, da sammeln sich die Geier. Die geflohenen Juden werden in einem Versteck, in einem Schutzort von Gott selber dorthin geführt werden, bewahrt werden und von ihm selber versorgt werden mit dem Überlebensnotwendigen. Es wird für sie eine schreckliche Zeit sein. Es wird kein Ferienlager sein, mit absoluter Sicherheit nicht. Unter dauernder Ängste, Bedrohung, auch in diesem Versteck, in diesem Ort. Und wenn Gott selber nicht sie mit beiden Händen schützen würde, wären sie längst ausgelöscht. Aber er selber wird sie versorgen. Ich wünschte mir, wir hätten mehr Zeit. Es gibt so eindrückliche Stellen in den Propheten, wo das beschrieben wird. Ich meine, auch in Offenbarung, das möchte ich kurz lesen, wird das in Kapitel 12 zweimal gesagt. Kapitel 12, Vers 6. Und die Frau, gemeint ist eben der Überrest Israels, floh in die Wüste, wo sie einen von Gott zubereiteten Ort hat, damit man sie dort 1260 Tage lang ernähre. Und noch einmal das Gleiche, dann glaube ich in Vers 14. Und es wurden der Frau zwei Flügel des großen Adlers gegeben. Das ist ein Bild für die erfolgreiche Flucht. Es gelang ihnen zu fliehen, damit sie in die Wüste fliehen kann, an ihren Ort, wo sie ernährt wird, eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit, 3,5 Jahre, fern von dem Angesicht der Schlange. Satan selber wird durch das Wirken des Antichristen versuchen, sie auszulöschen. Und es gelingt ihm einfach nicht. Er unternimmt alles, alles. Und ebenso lesen wir in Jesaja 41 und an anderen Stellen über diese Zeit, wo Gott sein Volk ernähren wird. Und er wird ihnen sogar Bäume pflanzen, werden dort sein, um sie zu ernähren. Und verschiedene Dinge werden aufgezählt, Jesaja 41, das könnt ihr sonst selber nachlesen. Aber trotzdem werden sie auch dort zunehmend bedrängt, bis zum Äußersten. Und sie kommen fast um. 3,5 Jahre ist immer noch eine lange Zeit für eine solche Situation. Sie stehen wirklich mit dem Rücken zur Wand und direkt am Abgrund des Verderbens. Und damit stellt sich diese große Frage: Wo wird dieses Versteck, dieser Schutzort der Juden sein? Denn das müsste auch der Ort sein, wo der Herr Jesus Christus seine Füße auf die Erde setzen wird, weil er selber höchstpersönlich kommen wird, um den Überrest seines Volkes aus dieser höchsten Bedrängnis zu retten. Er persönlich wird kommen zu ihrer Rettung. Und wir erhalten verschiedene Hinweise, wo der Ort liegt. Wir wissen, in den Bergen, gemäß Matthäus 24, 16. Wir wissen, in der Wüste, gemäß Offenbarung 12, Vers 6. Und dort ein vorbereiteter, von Gott vorbereiteter Ort, also in einer gebirgigen Wüste. Und dieser Ort, wo es sein wird, das ist ein topografisch sehr ausgeklügelter Ort, gut zu verteidigen, kaum hinzukommen. Denn darüber spricht, lesen wir in Jesaja 33, es ist eine Felsenfestung. Jesaja 33, da wird zuerst gesagt, wer kann bestehen unter dem Zorngericht Gottes? Das geht an das Volk, diese Frage. Wer kann bestehen vor dem Zorn Gottes? Derjenige, der nicht bedrückt, der nicht ungerechten Gewinn macht, wer sich mit seinen Händen wehrt, ein Bestechungsgeschenk anzunehmen. Also die Gerechten nach alttestamentlichem Maßstab, eben die gottesfürchtigen Juden, sie, der Überrest, sie können durch Gottes Gnade bestehen. Wer seine Ohren verstopft, um nicht von Blutvergießen zu hören und daran Teil zu haben, wer seine Augen verschließt, um das Böse nicht mit anzusehen, der wird auf Höhen wohnen. Felsenfesten sind seine Burg. Sein Brot wird ihm gegeben, sein Wasser versiegt nie. Das spricht genau über diese Zeit der höchsten Bedrängnis des jüdischen Volkes. Jerusalems Not und Rettung ist das Kapitel überschrieben. Da haben wir einen Hinweis, es muss eine Felsenfestung sein, die kaum eben zugänglich ist. Und all das trifft auf die antike Felsenstadt Petra in jeder Beziehung zu. Und es entspricht mit großer Wahrscheinlichkeit der biblischen Ortsbezeichnung Bosra. Bosra heißt übersetzt nichts anderes als Schafhürde. Wie gut passt das zu diesem Ort? Ihr kennt vielleicht Petra, diese fast nicht zu, nur durch engen Felskanal zugängliche Ort, wo sich dann ein Riesental auftut mit großen Hängen, völlig umgeben von hohen, steilen Felsklippen. Dann haben die Nabatäer, dieses Volk hat ja dort diese gewaltigen Gebäude in den Pfeil gemeißelt. Heute eine Touristenattraktion. Erster Güte in Jordanien. Und die Schafhürde, auch der Name Bosra, Schafhürde. Früher war die Schafhürde so, dass nur ein Schaf hineingehen konnte, ganz eng der Zugang, damit der Hirte sie zählen konnte. Und das ist ein sehr treffendes Bild. Schaut euch mal Bilder an von Petra, dann versteht man sofort, was gemeint ist. Dieser Zugang, 2-3 Meter breit maximal, endlos hohe Felswände, und dort führt der Weg in diese Lichtung hinein. Und es liegt eben auf der östlichen Flanke der Arava-Tiefrinne zwischen dem Toten Meer und Eilat im heutigen Jordanien. Biblisch im Land Edom, nämlich im Gebirge Seir bzw. Teman. Denken wir an Habakuk 3. Gegenüber, gegen Westen, liegt der Berg Paran. Auch wieder Habakuk 3,3 haben wir davon gelesen. Und der Ort liegt eben sehr speziell abgeschirmt, in diesen engen, felsigen Klüften nur zugänglich. Übrigens, Daniel 11 haben wir ja gehört, dass genau das Gebiet von Jordanien, Edom, Moab, Ammon, wird den Händen des Antichristen entgehen. Es wird verschont. Er kann seine Herrschaft nicht darüber voll aufrichten. Wir wissen warum, weil dort dieser Ort ist, wo die Juden vor ihm von Gott selber geschützt und versorgt werden. Gott wird aber die Bedrängnis der Juden aufs Äußerste gehen lassen, bis sie ihre Schuld und Sünde erkennen und bekennen, insbesondere die Ablehnung und Verwerfung des Messias. Darüber gibt es so eine Fülle von prophetischen Aussagen. Ich möchte trotzdem einige wenige zu streifen versuchen. Hosea 5, Vers 15. Ich werde davongehen, sagt Gott zu seinem Volk, an meinen Ort zurückkehren. Ja, der Messias, der dem Volk gegeben war, er ist zurückgekehrt an seinen Ort, bis sie ihre Schuld erkennen und mein Angesicht suchen werden. In ihrer Drangsal werden sie mich ernstlich suchen. Hosea 5, 15. Denken wir eben an Habakuk 3, das ganze Kapitel. Aus der Sicht der Juden, die vor dem Abgrund stehen, kurz vor der Massakrierung durch ihre Feinde, durch den Antichristen. Und mehr werden die bedrängten Juden erkennen, warum die große Trübsal über sie gekommen ist. Und dann lesen wir so viele Stellen im Buch Jesaja darüber. Aber dieser Höhepunkt in Jesaja 53, das ist nichts anderes als ein erschütterndes nationales Sündenbekenntnis. Jesaja 53, ich möchte nur kurz daran erinnern, wie gut passt das zu dieser Situation, dieser kurz vor der Massakrierung stehenden Juden, die sich zurückbesinnen und zu Gott wenden und ihn anrufen und erkennen, was sie getan haben. Da sagen sie, wer hat dieser oder unserer Verkündigung geglaubt? Und der Arm des Herrn, wem ist er offenbart worden damals? Er wuchs ja auf vor ihm wie ein Schössling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt. Sie reden jetzt von dem Messias, den sie zu erkennen beginnen. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn an, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen, oder gemäß Luther, er war der Allerverachteste und Unwerteste. Und den wollten die stolzen Juden nicht. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Das wird ihr Bekenntnis sein. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle gingen in die Irre wie die Schafe und so weiter. Die Zeit reicht nicht. Aber es ist bewegend, das zu lesen unter diesem Aspekt. Das Sündenbekenntnis des Überrestes, wenn sie ihren Messias erkennen werden. Und zum Schluss in dieser Situation werden sie Gott flehentlich um Rettung zu bitten beginnen. Und um die Rückkehr ihres Messias. Und das werden nicht nur die Juden dort in Bosra oder Petra tun, an diesem Ort von Gott gegeben. Es wird ja viele weitere Juden geben. Einige werden noch in Jerusalem sein. Und viele über jeden Erdteil verstreut wird es immer noch Juden geben, die auch zu diesem zum gläubigen Überrest gehören werden. Ein Drittel von allen wird dazugehören. Und auch da gibt es jetzt viele Bibelstellen, die das ausdrücken, zum Beispiel Joel 3, Vers 5, wird genau das ausgedrückt, die Zeit reicht nicht zum Lesen, dass eben die Bedrängten werden bitten, flehentlich bitten, aber auch die in Jerusalem und der restliche Überrest wird dort so ungefähr gesagt. Und dann möchte ich aber doch aufschlagen, Jesaja, das sind so bewegende Kapitel, die letzten Kapitel im Propheten Jesaja. Jesaja 63, Vers 15. Dieses Flehen und Bitten zu Gott um ihre Errettung. Da sagen sie, blicke vom Himmel hernieder. Und sieh herab von dem Ort, wo deine Heiligkeit und Ehre wohnt. Wo ist nun dein Eifer und deine Macht für uns, dein Volk? Das Aufwallen deiner Liebe und deiner Barmherzigkeit, es hält sich gegen mich zurück, sagt das Volk. Und dann lese ich weiter, Vers 17b. Kehre zurück um deiner Knechte willen, wegen der Stämme deines Erbteils. Und dann geht es weiter im Kapitel 64. Ach, dass du die Himmel zerrissest und herabführest, dass die Berge erbebten vor deinem Angesicht, wie Feuer reisig entzündet, wie Feuer Wasser sieden macht, um deinen Namen deinen Feinden bekannt zu machen, damit die Heiden vor deinem Angesicht erzittern, indem du furchtbar eingriffest für uns und unerwartet herabführest, dass vor deinem Angesicht die Berge erbebten. Ist nicht genau das erfüllt worden? Genau so, wie hier erbeten, wenn wir an Habakkuk 3 denken. Genau so wird es beschrieben. Alle Berge erzitterten, die Heidenvölker schreckten zusammen. Als er dann, wenn er dann kommen wird und sichtbar auf der Erde zur Errettung seines Volkes da sein wird. Und es gibt viele solche ähnliche Stellen, aber auch in den Psalmen. Es gibt so eindrückliche Psalmen, und das möchte ich nicht unterlassen, das auch noch zu erwähnen. Psalm 79, Psalm 80, Psalm 88. Alle unter diesem Aspekt, in dieser höchsten Bedrängnis des Volkes, wo sie ihre Sünden bekennen, wo sie Gott nach ihrem Messias rufen. Ich kann da nur streifen, Psalm 79, 1. O Gott, es sind Heiden in dein Erbteil eingedrungen. Sie haben deinen heiligen Tempel verunreinigt und Jerusalem zu Trümmerhaufen gemacht. Sie haben die Leichname deiner Knechte den Vögeln des Himmels zur Speise gegeben. Sie haben Blut vergossen wie Wasser rings um Jerusalem her. Genau so war es. In dieser Phase des Harmageddon-Feldzuges vom Antichristen, der ja in vielen verschiedenen Phasen geht, er wird grausam Jerusalem zerstören, die heilige Stätte schlussendlich zerstören, bis er sich wendet durch das Tal Josaphat gegen Petra zu und sie dort umzingelt. Wie lange, o Herr? Willst du ewiglich zürnen? Und so weiter. Vers 8. Rechne uns nicht die Verschuldungen unserer Vorfahren an. Dein Erbarmen komme uns eilends entgegen, denn wir sind sehr geschwächt. Wir sind, und das wird genau so sein. Sie werden kurz vor dem Tod sein, wenn der Messias eingreift. Wir sind sehr geschwächt. Hilf uns, du Gott unseres Heils, um der Ehre deines Namens willen, und errette uns, vergib uns unsere Sünden, um deines Namens willen. Und so geht es weiter. Und noch eindrücklicher in Psalm 80, Vers 4. O Gott, stelle uns wieder her. Lass dein Angesicht leuchten, so werden wir gerettet. Und Vers 15. O Gott der Heerscharen, kehre doch zurück. Blicke vom Himmel herab und sieh und nimm dich dieses Weinstocks an. Israel ist der Weinstock Gottes. Immer ein klarer Hinweis auf Israel. Und dann gibt es noch einen zweiten Weinstock aus Israel. Das ist der Weinstock aller Weinstöcke. Christus sagt, ich bin der Weinstock. Und davon wird hier gesprochen. Zuerst vom Weinstock des Volkes Israels. Nimm dich dieses Weinstockes an und des Setzlings, den deine Rechte gepflanzt hat, des Sohnes, den du dir großgezogen hast. Ich denke, hier ist Israel gemeint. Er ist mit Feuer verbrannt, er ist abgeschnitten. Von dem Schelten deines Angesichts sind sie umgekommen. Deine Hand sei über dem Mann deiner Rechten. Und jetzt wird der Messias erwähnt. Und über dem Sohn des Menschen, den du dir großgezogen hast. So werden wir nicht von dir weichen. Belebe uns, so wollen wir deinen Namen anrufen. Lest doch auch Psalm 88 in diesem Zusammenhang. Es ist bewegend, wie das Volk Buße tut und um Errettung bittet. Und kurz vor ihrem Verderben wird sich der Überrest der Juden bekehren. Sie werden ihre Sünden bekennen. Sie werden erkennen, dass sie, ihre Vorväter, ihren Messias statt angenommen, durchstochen haben. Zachariah 12, Zachariah wäre eine Fülle von Stellen dazu zu lesen. Und sie werden weinen und wehklagen und schlussendlich flehentlich bitten um die Rückkehr des Messias. Und er wird zurückkehren. Und er wird zurückkehren zur Rettung seines Volkes. Und zwar nicht, ich weiß nicht warum, aber so viele Christen meinen, er kehre zurück direkt auf den Ölberg. Das steht nirgends. Gewiss werden seine Füße auf dem Ölberg stehen, wenn er all das erfüllt hat, dort in der Region von Petra, von Edom, und dann durchaus Durchbrecher hochgezogen ist gegen Jerusalem. Und dann werden seine Füße auf dem Ölberg stehen. Aber er kommt nicht dort zurück direkt, sondern dort, wo der Überrest seines Volkes in höchster Bedrängnis ist, umzingelt von den Heeren des Antichristen, in Bosra, im Edom, im Gebirge Seir. Dafür gibt es auch wieder viele Hinweise, die das ganz klar ausdrücken. Ich möchte kurz zwei oder drei erwähnen. Es sind auch schreckliche Stellen, weil er ja eben als Richter kommt und er wird die Menschen, die so gegen sein Volk aufgestanden sind, er wird sie verderben. Das wird nicht schön sein, es wird schrecklich sein, wie Gott seit Jahrhunderten gewarnt hat. Schrecklich, schrecklich wird es sein. Jesaja 34. Kommt herzu, ihr Heiden, um zu hören. Ihr Völker, horcht auf. Es höre die Erde. Auch wieder dieser Aufruf. Hört doch, was kommen wird und was sie erfüllt. Der Erdkreis, alles, was ihm entsprost. Denn der Herr ist zornig über alle Heidenvölker und er grimmt über ihr ganzes Heer. Er hat über ihnen den Bann verhängt und sie zur Schlachtung dahingegeben. Ihre Erschlagenen sollen hingeworfen werden und der Gestank ihrer Leichname aufsteigen und die Berge werden von ihrem Blut triefen. Dann kommt eine Stelle, die wir auch in der Offenbarung finden, denn Vers 5, denn mein Schwert ist trunken geworden. Es wird herabfahren auf Edom zum Gericht über das Volk, das ich mit dem Bann belegt habe. Das Schwert des Herrn ist voll Blut. Es trieft von Fett, vom Blut der Lämmer und Böcke, vom Nierenfett der Wider. Das sind Bilder für die Völker. Denn der Herr hält ein Schlachtopfer, wo denn? In Bosra. Und ein großes Schlachten im Land Edom. Und so weiter. Jesaja 63. Wer ist dieser, der dort von Edom herkommt? Von Bosra, mit hochroten Kleidern. Er, der prächtig aussieht in seinem Gewand, stolz auftritt in der Fülle seiner Kraft. Ich bin es, der ich von Gerechtigkeit rede, damit auch vom Gericht, und mächtig bin zum Retten. Er ist dort als Retter seines Volkes. Warum ist denn dein Gewand so rot und deine Kleider sehen aus wie die eines Keltertreters? Ich habe die Kelter allein getreten und von den Völkern war kein Mensch mit mir und so habe ich sie zertreten in meinem Zorn und zerstampft in meinem Grimm, dass ihr Saft an meine Kleider spritzte und ich mein ganzes Gewand besudelte. Denn ich hatte mir einen Tag der Rache vorgenommen. Das Jahr meiner Erlösten war gekommen, nämlich das letzte Jahr dieser Weltzeit. Was für eine Zeit. Dann noch als letzte Dokumentation, Micha 2. Er kommt zurück dort, zur Rettung seines Volkes, und er wird die ganzen Heere richten, die sie definitiv auslöschen und umbringen wollten. Obadja Jona, Micha 2. Und dann wird er sich zusammen mit seinem geretteten Volk wenden Richtung Jerusalem. Da steht Micha 2, Vers 12, ich will dich, Jakob, sammeln, und zwar ganz sammeln. Ich will den Überrest Israels vollständig zusammenbringen, will sie vereinigen, ist auch interessant wieder hier, wie die Schafe in der Hürde, übersetzt Schlachter. In anderen Übersetzungen heißt es, wie die Schafe von Bosra. Wie eine Herde auf ihrem Weideplatz, dass es von Menschen wimmeln soll. Der Durchbrecher wird vor ihnen hinaufziehen. Sie werden durchbrechen und zum Tor ein- und ausziehen. Ihr König wird vor ihnen hergehen und der Herr an ihrer Spitze. Ja, ich möchte hier aufhören. Wir haben es wieder nicht geschafft, zu diesem Vers 28 zu kommen. Aber wenn wir nicht darüber, über das Umfeld informiert sind, über die Umstände, die dann sein werden, dann können wir diesen Vers nicht richtig einordnen. Darum ist es so wichtig, dass wir, und es ist so eine Fülle, die darüber gesagt wird in den Propheten, über diese Zeit, von der der Herr Jesus in Matthäus 24 so eindringlich predigt und warnt die Menschen. Er warnt damit auch uns, dass wir wirklich Acht geben auf sein Wort. Die größte Tragik der Menschheit ist die, dass sie Gottes Reden nicht ernst nimmt. Nicht ernst nimmt. Wie habe ich es damit? Wie hast du es damit? Nehmen wir Gottes Reden ernst? Es kommt der Tag. Und wenn er da ist, ist es zu spät. Und dann wird, jetzt geben die Menschen im Voraus, falls er wirklich kommt, dieser Tag, schon alle Gott die Schuld. Du bist schuld, du bist ein schrecklicher Gott. Das ist der Satan, der das verkündet. Denn er will alle Menschen davor abhalten, Gott die Ehre zu geben, sich vor ihm zu demütigen, aber dann ihn anklagen, nachdem er Jahrhunderte, Jahrtausende zugewartet hat, gewarnt, gewarnt, gerufen, gepredigt hat, zur Umkehr zu ihm, zur Buße. Es kommt der Tag und ich möchte einmal mehr bekennen, ich will das Wort Gottes ernst nehmen. Lasst uns Gottes Reden ernst nehmen. Hier und heute in unserem Leben, in unserem Alltag, nicht nur am Sonntag, jeden Tag der Woche. Denn es kommt der Tag. Der Geist des Menschen wird ihn verlassen. Und dann sind alle irdischen Pläne sofort beendet. Wie sollten wir uns vorbereiten für die Ewigkeit? Wie sollten wir arbeiten, darüber nachdenken? Was kann ich tun? Nicht für das Jetzt, aber für den Herrn. Das, was ihm wohlgefällig ist, was sein Werk ist, das er vorbereitet hat für mich. Wie kann ich seinen Willen tun, besser tun? Herr, hilf uns. Amen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du unser Herr und Heiland bist. Und wir danken dir, Herr, dass wir unseren Blick auf dich richten dürfen, auch wenn wir jetzt so eine schreckliche Zeit betrachtet haben. Und wir können einfach nur dir danken, dass du unser Erlöser bist. Aber Herr, wir bitten und flehen, dass noch Menschen dich erkennen, dass doch Menschen ihre Herzen von dir öffnen lassen, dass sie sich demütigen vor dir und dir Recht geben und ihre Rechthaberei, ihre eigene hohe Gerechtigkeit und ihr Gutmenschentum ablegen und erkennen, dass sie, wie groß ihre Sünde vor dir ist. Herr, bitte hilf, dass wir Zeugen deiner Liebe, deiner Erlösung sein können in unserer Umgebung. Rufe du Menschen her, lass uns eine Herberge sein für Menschen, die dich suchen in dieser zunehmenden Bedrängnis. Wir danken dir, du treuer Herr. Amen.
Ja, danke vielmals für die Predigt, auch für das, die Zusammenfassung von dieser Zeit, die ja sehr eine schwere Zeit sein wird. Es ist sicher gut, wenn wir auch eben uns noch mal überlegen, aus welchen Gründen wird die Zeit sich ereignen. Der Lukas hat uns ja drei Gründe auch genannt für die Zeit. Es gibt ja noch mehr. Eine davon, die mir auch immer wieder sehr wichtig ist, ist, dass Gott sein Eigentum wieder in Besitz nimmt. Oder der Herr Jesus nimmt sein Eigentum wieder in Besitz. Also die Erde gehört dem Herr Jesus und er nimmt sie wieder in Besitz in der Zeit, wo das passieren wird. Und es ist die Voraussetzung, dass eben nachher das Reich kann entstehen, wo Gerechtigkeit und Frieden kein Ende mehr haben wird. Und die Zeit wird dort herführen. Es lohnt sich, wir haben das auch mit den Teenies gemacht, vor etwa 2 Monaten, vielleicht erinnert ihr uns, einfach über die Gründe nachzudenken, warum es diese Zeit wird geben und warum es die Zeit auch braucht. Ja, wir werden noch miteinander singen, das Lied 126, Ich habe einen herrlichen König. Ja, dann werden wir noch aufstehen zum Gebet. Ich lese aus 1. Thessalonicher 5, Vers 8 bis 11. Wir aber, die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben sollen. Darum ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie er es auch tut. Herr Jesus, danke vielmals für die Zusage, dass du uns nicht zum Zorngericht bestimmt hast, dass wir dem werden dann gehen, was in diesen letzten 7 schrecklichen Jahren passieren wird. Danke, dass du uns aber trotzdem das auch aufzeigst in deinem Wort, was dann ja, sich ereignen wird und dass wir davon lernen dürfen. Danke auch, dass das nicht grundlos sein wird, wenn wir an die grosse Menge aus allen Nationen denken, die zum Glauben kommen wird, die in dein Reich wird eingehen wird. Wenn wir an dein Volk Israel denken, wo endlich wird zur Errettung kommen und wo ja, in diesem Reich eine Segensstellung wird haben für die ganze Erde. Wenn wir daran denken, dass du dein Eigentum in Besitz nimmst, dass ja, es wird zu einem Reich kommen, wo Gerechtigkeit und wo Frieden regieren wird. Etwas, was der Mensch in 6000 Jahren Weltgeschichte ja, nie zustande gebracht hat, nie geschafft hat, wird dann Realität sein. Danke, dass wir ja, uns auch freuen dürfen auf das, was kommen wird, auf die Zukunft, auch wenn es eine schwere Zeit noch geben wird, die unmittelbar auch bevorsteht. Wo wir da anfangen, davon schon ja, sehen vor unseren Augen. Und hilf uns, dass wir uns vorbereiten auf den Moment, wo wir dich wieder sehen werden. Ja, dass wir dürfen vorbereitet sein, wenn du wiederkommst. Und wir wollen auch bitten, um dein baldige Wiederkommen. Ich möchte dich auch bitten um dein Mitkommen in die Woche, dass du jedes stärkst und jedes ja, ausrichtest auf dich an jedem einzelnen Tag. Amen.